Dürfen wir mal stören?
Störfunk, die Jugendsendung auf M94.5.
Wir dürfen anders sein.
Täglich von 17 bis 19 Uhr.
Nur auf M94.5.
Verwahrloste Kleinkinder, 13-Jährige im Drogenrausch und junge Hartz-IV-Empfänger. Die Maschen des sozialen Netzes sind grob gestrickt. So grob, dass viele Kinder und Jugendliche durch dieses Netz fallen. Wie kommen die zurecht, die heutzutage zum sogenannten Prekariat gehören? Wer hat diesen Begriff eigentlich geprägt? Und welche Versuche werden unternommen, um das soziale Netz wieder enger zu stricken? Damit hat sich das Tatfunkteam aus Kirchheim beschäftigt. Am Mikrofon ist Robert Bernd. Doch jetzt erstmal Musik. Die Beatsteaks mit Jane Became Insane. Vor knapp einem Jahr schaute ganz Deutschland auf die Hafenstadt Bremen. Und das wegen eines 2-jährigen toten Jungen. Klein Kevin verwahrlost. Tot in der Gefriertruhe. So titelte die Presse damals im Oktober 2006. Der Fall machte aufmerksam auf die Schwierigkeiten sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher, die allerdings nicht nur auf das familiäre Umfeld zurückzuführen sind. Denn Kevin kam aus dem Problemviertel Bremen-Gröpelingen. Hat sich für die Bewohner dort seitdem etwas verändert? Caro und Christian haben sich vor Ort ein Bild gemacht.
Hier direkt in der Kulmerstraße, in der vor noch knapp einem halben Jahr der grausame Mord an den kleinen Kevin passiert ist, sieht alles ganz friedlich aus. Ich stehe hier direkt vor dem Haus, in dem diese Tragödie sich ereignet hat.
Was könnten die Gründe sein? Kann ich Ihnen auch schlecht sagen. Tun Sie zu wenig drum kümmern. Um die Drogenleute.
Die Hauswände sind beschmiert. In den Fluren liegen Schuhe und Hausrat. Vor den Haustüren liegen Müllsäcke. Und auch die Balkone scheinen nicht sonderlich gepflegt zu sein. Insgesamt macht das einen sehr dunklen Eindruck auf mich. Hallo, wir sind vom Radio. Hätten Sie vielleicht kurz Zeit für ein kleines Interview? Auf einem der Balkone im Haus, in dem dieser Fall passiert war, haben jetzt auch gerade jemanden gesehen. Man will sie nicht mit uns unterhalten. Wir wurden so etwas beobachtet, sehr skeptisch. Es scheint ein bisschen so, dass die Leute ein bisschen Angst haben, unter einen Generalverdacht gestellt zu werden. Ein etwas mulmiges Gefühl habe ich jetzt schon im Bauch. Aber wir werden noch ein bisschen hierbleiben. Vielleicht finden wir doch noch jemanden, der sich mit uns unterhalten will.
War hier hinten waren viele Leute, die da sich für interessiert haben. So, ne? War ein Drogenabhängiger, der Vater. Nee, vorher ist mir überhaupt nichts aufgefallen, weil ich hier vorne wohne und das war ja da ganz hinten am Ende.
11. Oktober 2006. Beamte der Stadt Bremen finden den kleinen Kevin in der Gefriertruhe seines Ziehvaters. Der zweijährige Junge musste vor seinem Tod enorme Schmerzen ertragen. Der Obduktionsbericht führt 25 Knochenbrüche und massive Gewalteinwirkung auf. Ein Jahr vor Kevins Tod ist seine Mutter an den Folgen eines Unfalls gestorben. Offensichtlich ist ihr Lebensgefährte Bernd K. mit der Situation überfordert. Er bringt Kevin um, obwohl dieser unter der Obhut des Jugendamtes steht. Nach diesem Fall ist Deutschland aufgerüttelt. Der Bremer Senat setzt einen Untersuchungsausschuss ein, der herausfinden soll, warum Kevin so verwahrlosen konnte. Sein Urteil, Zitat, der Zweijährige könnte heute noch leben, wenn der Fallmanager, dessen Vorgesetzter, der Amtsvormund und der behandelnde Arzt nicht versagt hätten. Es ist erschreckend, wie viele Sozialpädagogen, Ärzte und andere mit dem Fall befasst waren, ohne dass Kevin aus dem Umfeld seines aggressiven Ziehvaters gerettet wurde. Zitat Ende. Nach dem Fall Kevin gelobt die Politik Besserung. So etwas soll nicht mehr vorkommen.
Da irgendwas von der Politik aus Richtung der Stadt?
Nö, überhaupt nichts. Also bis jetzt ist mir so noch nichts aufgefallen.
Unsere Reporter kamen eher ernüchtert aus Bremen zurück. Es scheint sich nicht viel getan zu haben seit dem Fall Kevin. Doch der erste Eindruck hat sie nicht davon abgehalten, auch auf offizieller Seite nachzuforschen, was damals schiefgegangen ist.
Kevin hat sein kurzes Leben in Kröpelingen verbracht, einem Viertel mit schwieriger sozialer Struktur. Hans-Werner Kniese leitet die dortige Grundschule.
Vor 20, 30 Jahren war das hier ein gesundes Arbeiterviertel, so sagen wir es mal, und das ist eben anders geworden. Ein sozial benachteiligter Stadtteil und soziale Benachteiligung heißt, dass also sehr viele Sozialempfänger da sind. Das heißt, dass sehr viele ausländische Familien hier sind, sehr hohe Fluktuation. Das zeigt eben den Stadtteil.
Von Kröpelingen fährt man mit der Straßenbahn eine halbe Stunde bis in die Bremer Innenstadt. Dort sitzt das Amt für Soziale Dienste. Von den Büros der Behörde hat man einen guten Blick über die Dächer der Stadt. Aus dieser Perspektive können viele Probleme leicht klein erscheinen. Spätestens seit dem Fall Kevin ist das Amt allerdings auf den Boden der Tatsachen angekommen. Die Mitarbeiter haben viel Kritik einstecken müssen, so auch Barbara Hellbach. Sie ist Referatsleiterin für Erziehungs- und Eingliederungshilfen. Den Fall Kevin sieht sie als Tragödie, bei der viele Faktoren eine Rolle gespielt haben.
Also wir denken, dass der Fall Kevin auch ein ganz besonderer Einzelfall war, wo durch viele Beteiligte letztlich im Einzelfall nicht die richtigen Entscheidungen getroffen sind, sodass es auch ein Fehler in der Fallbearbeitung war.
Das sieht auch Karin Jansen so, Sozialpädagogin der christlichen Elterninitiative Regenbogen e.V. in Bremen.
Es hat auch einiges an Zusammenarbeit innerhalb der Institutionen nicht geklappt, die daran beteiligt waren. Und so eine Menge an Hilflosigkeit können wir natürlich auch nachvollziehen. Wir hoffen, dass es jetzt einiges an Besserungen gibt. Und im Moment ist eben sehr viel Unsicherheit da.
Wobei besonders die Behörden unter Zugzwang stehen. Tatsächlich hat sich seither einiges getan.
Es finden zum Beispiel so Sachen statt wie die Bremer Kinderschutzkonferenz. Das wäre jetzt was ganz Konkretes, also wo das Amt für Soziale Dienste auch einlädt. Es wird allgemein von Seiten der Politik überlegt, wie können wir das Vorsorgesystem stabilisieren, dass wir also das über die Ärzte erfassen, ob die Mütter Vorsorgeuntersuchungen für die Kinder wahrgenommen haben oder nicht. Es gibt Überlegungen, sowas wie eine Clearingstelle ja eventuell zu machen hier in Bremen. So eine offizielle Stelle, die über Gesundheitsamt und Amt für Soziale Dienste noch steht und die darüber wacht, welche Kinder Hilfe brauchen und welche nicht. Also das ganze Gesundheits- und Sozialwesen ist im Moment, denke ich mir, schon im Umbruch.
Trotzdem bleibt ein Grundproblem. Bremen ist pleite, der Senat muss sparen. In den letzten Jahren ist auch bei der Jugendhilfe gekürzt worden, während der Bedarf für Unterstützung gestiegen ist.
Die wirtschaftliche Krise in den 90ern und nach dem Börsenboom 2002 hat die Hansestadt schwer getroffen. Der Aufschrei der Politiker nach Kevins Tod hat allerdings nicht dazu geführt, dass sie mehr Geld für die Jugendhilfe bewilligt hätten, sagen Jansen und Hellbach.
Natürlich haben wir schon festgestellt, dass gerade in Bremen ein enormer Kostendruck war die letzten Jahre über.
Auch von finanziellem Druck auf Mitarbeiter, auch wenn es in diesem Einzelfall keine Finanzfrage gewesen ist.
Zurück in Gröblingen, wo Hans-Werner Kniese seine Grundschule leitet. In seinem Viertel müssen sich die Veränderungen bewähren, die oben in den Büros der Behörde beschlossen werden. Kniese selbst ist zuversichtlich, dass die Initiativen der Ämter greifen werden.
Hier wird sich sehr drum gekümmert, um diese Familien. Und es sind auch durch den Fall Kevin hier sehr viele Ämter noch mehr aufgerüttelt worden. Und es ist eindeutig, dass hier in diesen Stadtteil hineingepowert wird und werden muss. Und das sind also vielfältige Möglichkeiten. Und auch auf kulturellem Gebiet wird hier versucht, diesen Familien zu helfen, zu integrieren. Und das macht sich schon langfristig bemerkbar.
Hans-Werner Kniese hofft, dass mit neuen Initiativen den Unterschichten in Stadtteilen wie Bremen-Gröpelingen geholfen werden kann. Unterschicht. Darf man das überhaupt sagen? Manche sprechen auch von sozial Benachteiligten oder vom Prekariat. Es ist gar nicht so einfach, eine passende Benennung für die Kinder und Jugendlichen zu finden, um die es heute in unserer Tatfunksendung geht. Tina hat Paul Nolte interviewt. Er ist Professor für Zeitgeschichte an der FU Berlin und er hat den Begriff Prekariat als erster in die Diskussion gebracht.
Wie würden Sie jetzt denn die Unterschicht definieren, wenn ein Jugendlicher Sie fragt? Was soll man sich darunter denn vorstellen?
Ja, ich würde darunter eine Gruppe von Menschen in unserer Gesellschaft verstehen, die am Rande dieser Gesellschaft stehen und von den wichtigen Chancen in dieser Gesellschaft ausgeschlossen sind. Das hat natürlich auch mit Geld zu tun, mit dem Fehlen von Geld, aber es hat nicht mehr nur damit zu tun, sondern auch mit der Fähigkeit, ein selbstständiges Leben zu führen. Also wo diese Fähigkeit nicht mehr gegeben ist, da würde ich auch diese neue Unterschicht beginnen sehen.
Wie weit kann man dann sich da wieder rausholen?
Das Problem ist, dass es möglicherweise schwerer geworden ist, da rauszukommen, weil bestimmte Entwicklungen im Arbeitsmarkt vor allen Dingen so gelaufen sind in letzter Zeit, dass da, wo wenig Geld da ist, wo keine Bildung da ist, wo die Eltern schon lange arbeitslos sind, dass die Kinder dann auch keine Berufsausbildung haben, also die große Gefahr mit einem Wort, dass sich das geradezu vererbt.
Sehen Sie da auch konkrete Lösungsansätze, was man da dagegen tun könnte?
Ja, erstmal ist am wichtigsten, glaube ich, Aufmerksamkeit für das Problem. Die Aufmerksamkeit haben wir in letzter Zeit gewonnen. Also jetzt weiß man immerhin, dass es da ein Problem gibt. Das ist schon mal der erste Schritt, sich über ein Problem klar zu werden. Eine ganz wichtige Sache ist wohl, in Bildung zu investieren und Bildungschancen zu öffnen. Auch Kindern aus Familien mit schlechtem Hintergrund auch in der Schule aufzupassen, dass die auch nicht hängen bleiben, sondern wenigstens den Hauptabschluss machen. Integration am Arbeitsmarkt ist ganz wichtig. Also wir haben viele Erfahrungen gemacht, dass sich dieser Status der Arbeitslosigkeit und der Armut, der Chancenlosigkeit, manchmal auch der Verwahrlosung, dass der sich dann vererben kann, sodass es wichtig ist, auch wieder in Arbeit reinzukommen. Da läuft vieles noch nicht so richtig.
Sie haben ja in einem Ihrer Bücher unter anderem von der Generation Reform gesprochen. Sehen Sie jetzt die jetzige Jugend eigentlich als zukünftige Generation Unterschicht an?
Nein, das wäre, glaube ich, viel zu pessimistisch. Also man spricht ja jetzt eher sozusagen von der prekären Generation. Das heißt ja ein bisschen was anderes, nämlich dass die Verhältnisse schwieriger geworden sind. Das gilt für viele Jugendliche, dass es nicht mehr so sicher ist, wie der Weg in die Zukunft verläuft, dass es schwerer geworden ist, die berufliche Position zum Beispiel oder das Einkommen zu erzielen, das die Eltern auch schon hatten. Die Sicherheit ist einfach oft nicht mehr da. Also die Jugendlichen müssen mit mehr Unsicherheiten zurechtkommen. Also insofern mehr eine unsichere Generation, würde ich sagen, aber auch eine Generation, die da viele Chancen hat, was draus zu machen.
Dann wären wir auch schon bei der letzten Frage, nämlich ob Sie jetzt persönlich sehen, dass Rettung jetzt für diese Problematik eigentlich schon in Sicht ist?
Wir arbeiten daran, aber ich glaube, es ist auch eine Baustelle, die man nie los wird. Es ist ja ein Problem, das sich wohl wieder verschärft hat in den letzten Jahren, aber nicht etwas ganz Neues. Und ich glaube, auch in 20 oder 30 Jahren werden wir noch damit zu tun haben, dass es Leute gibt, die arm sind in einem reichen Land, die relativ wenige Chancen haben. Man kann das nicht prognostizieren, was das in 3 Jahrzehnten sein wird, aber es ist, glaube ich, wichtig, auf jeden Fall immer ein kritisches Auge auf die Entwicklung in der Gesellschaft zu haben, damit man das dann rechtzeitig erkennt, wo möglicherweise eine neue Baustelle entsteht.
Aber auch Baustellen aus Stein und Beton entstehen in Deutschland derzeit viele, denn der Bedarf an Sozialbauten steigt täglich. So entstand auch die Messestadt Riem in München, die vor knapp 10 Jahren praktisch aus dem Boden gestampft wurde. Da schauen wir gleich genauer hin. Vorher noch Musik von Jan Delay, Kirchturmkandidat.
einer kleinen Story, einem kleinen Drama. Es geht um die, die an der ganzen Scheiße verzweifeln. Sich die Fumme greifen und auf den Kirchturm steigen.
Es ist ein Fehler, sie zu verarschen. Doch ihr habt sie belogen, jetzt stehen sie da oben.
Wir sind jetzt
Kirchturmkandidaten. Ja, ihr habt sie betrogen, jetzt stehen sie da
oben. Es ist ein großer Fehler, sie zu verraten.
Doch ihr habt sie belogen, jetzt stehen sie da
oben. Jeder weiß, wir sind hier Kirchturmkandidaten.
Leute haben Nerven dick wie Zahnseide. Andere wiederum nur Nerven dünn wie Zahnseide. Diese Lampillen sind betrunken, wenn ich sag. Behandelt andere immer so, dass sie das Echo vertragen. Denn da oben auf der Kirche, da steht einer und ist sauer. Er ballert in die Luft und schreit Fighter Power. Ihr habt ihn zu lang unter Druck gesetzt. Und darum solltet ihr euch alle lieber so.
Jetzt ist ein Fehler, ihn zu verarschen.
Ihr habt sie belogen, jetzt stehen sie da oben.
Wir waren Kirchturmkandidaten.
Ihr habt sie betrogen, jetzt stehen sie da
oben. Es war ein Fehler, sie zu verraten.
Ihr habt sie belogen, jetzt stehen sie da oben.
Kirchturmkandidaten.
Deshalb war der jetzt ein Berater und ein Heckler und Koch. Wegen den Witzen damals über seine Aldi-Klamotten sind seine Reifen zerstochen und die Scheiben zerschossen. Ja, auf die Steuerprüfung, die hat er nie ganz verdaut. Darum hat ihr Bekanntschaft mit seiner Panzerfaust. Ja, Mann, ihr habt ihn alle unter Druck gesetzt. Und darum solltet ihr euch alle lieber so gern.
Das ist ein Fehler, ihn zu verarschen.
Ihr habt sie belogen, jetzt stehen sie da
oben.
Was hältst du von der Messestadt?
Voll Ghetto.
Gammelig. Also da dort die Riemerkarten stehen, ist sie toll.
Asoziale Zecken.
Ja, da gibt's zwar die Arkaden, aber sonst sind mir da ein bisschen zu viele, nun ja, ausländische Bürger.
Also ich habe Praktikum gemacht und da musste ich da immer eine Stunde warten an der Bushaltestelle und das war schon ganz schön krass.
Ziemlich viele Asseln und ein Asylantenheim.
Messestadt sieht aus wie Ost-Berlin. Überall Beton und hässliche architektonische Bauwerke.
Das sagen unsere Mitschüler hier in Kirchheim über die Messestadt Riem. Denn natürlich ist auch eine reiche Stadt wie München nicht frei von sozialen Brennpunkten. Eigentlich sollte die Messestadt Riem ein richtiges Wohnparadies werden und war als Vorzeigeprojekt der Stadt München geplant. Zumindest auf dem Papier.
Ortstermin in der Messestadt Riem, im Osten von München. Wo früher Flugzeuge in die ganze Welt gestartet sind, sollte nach Umzug des Flughafens das ideale Stadtviertel entstehen. 1998 sind die ersten Bewohner dorthin gezogen. Wir sind unterwegs mit Georg Kronawitter. Er sitzt für die CSU im Bezirksausschuss Trudering-Riem. Kompakt, urban, grün. Mit diesem Slogan wirbt die Stadtverwaltung für das Viertel.
Also das heißt, es ist einerseits kompakt, was die Wohnungen betrifft. Das heißt, man hat sehr dicht aufeinander gebaut. Man hat auf der anderen Seite auch sehr viel Grünanteil. Wir haben es ja gerade auf dem Weg daher gesehen, dass sich dieses Grün vom Süden her mit so trapezförmigen Fingern in die Wohnviertel hineinschiebt und damit also sehr gute Durchgrünung bringt.
Zur guten Durchgrünung hat auch die Bundesgartenschau beigetragen, die 2005 auf dem alten Rollfeld direkt hinter den Wohnhäusern stattgefunden hat. Seitdem gibt es einen riesigen Park und einen idyllischen Badesee. Für die urbane Komponente sorgt das gewaltige Einkaufszentrum, das ein paar Schritte vom Park entfernt liegt. Für Kronawitter ist es ein Highlight der Messestadt.
Sie hat zum Beispiel die Riemerkarten zu bieten, um einmal gleich beim Shoppen anzufangen. Ich bin ja selber Vater von zwei Mädchen im Teenie-Alter und weiß, was das für eine Lebensqualität bedeutet.
Lebensqualität. Kompakt, urban, grün. Marie kann darüber nur lachen.
Ich würde die Messestadt beschreiben als Ghetto. Ich glaube, das trifft es am besten.
Marie ist 18 und wohnt mit ihren Eltern in der Messestadt. Ihr Zuhause ist wohl das, was sich Architekten unter urban vorstellen. Sterile Sichtbetonwände, durchbrochen von farbigen Fensterrahmen und Geländern. Balkone, die wie Regalbretter an der kahlen Hauswand kleben. Wohnungen, dicht an dicht, soweit das Auge reicht. Insgesamt drängen sich hier 16.000 Menschen aus 50 verschiedenen Nationen.
Größtenteils sind es Sozialhilfeempfänger und Ausländer. Und der kleinste Teil hat irgendwie Eigentumswohnungen oder Reihenhäuser oder sowas.
Was ein sozial durchmischtes Viertel hätte werden sollen, ist heute in manchen Teilen sozialer Brennpunkt. Zwischen den verschiedenen Bewohnern kommt es immer wieder zu Konflikten. Auch Marie hat schon schlechte Erfahrungen gemacht.
Gutes Beispiel, hier am Skatepark in der Nähe war ich mal mit meinen Freunden gesessen und aus heiterem Himmel kam so eine Gruppe von Möchtegern-Gangstern und haben einfach einen von meinen Freunden zusammengetreten.
Tatsächlich fährt die Polizei in der Messestadt täglich Sonderstreifen, denn Vorfälle, wie sie Marie erlebt hat, sind keine Seltenheit, bestätigt Heinz-Dieter Stapp, Kontaktbeamter der Polizei in Riem.
Jugendliche Intensivtäter sind jugendtypische Aggressionsdelikte, wie mehrere Jugendliche suchen sich Opfer aus, um diesen anschließend zusammenzuschlagen, um auch wieder mit Hände, Fäuste, Füße zu stiefeln.
Kompakt, urban, grün. Dieses Konzept ist offensichtlich nur bedingt aufgegangen. Bei unserem Rundgang mit Georg Kronawitter vom Bezirksausschuss sind wir inzwischen im Kern des Wohnviertels angekommen. Hier plätschert ein kleiner Brunnen. Ein quadratisches Wasserbecken, so groß wie eine Weitsprunggrube. In der Mitte eine kleine Insel. Das Wasser ist trüb. Es schwimmen Zeitungen, Plastiktüten und Cola-Dosen darin herum.
So, da haben wir auch große Probleme mit dem Brunnen gehabt, weil der sehr verschmutzt war. Können wir gleich mal rüberschauen. Da ist jetzt natürlich diese Bushaltestelle in der Nähe, da sind dann viele Kinder und dann schmeißen sie was rein. Aber das sage ich mir, bis dann die Bewohner gesagt haben, ja, dann schüttet bitte den Brunnen zu. Wir wollen dann keinen Brunnen mehr haben, da habe ich gesagt, das kann es doch nicht sein.
Das kann doch nicht sein. Das denkt man sich an vielen Ecken in der Messestadt. Zum Beispiel, wenn nagelneue Sichtbetonwände bereits mit Graffiti beschmiert sind. Oder Wohnungen, noch keine 10 Jahre alt, schon sanierungsbedürftig sind. Oder wenn entlang der Straßen mannshohe Mauern stehen.
Bei den Straßenräumen hat man einfach sich nicht zu entscheiden gewagt für ein Prinzip oder ein anderes. Das eine Prinzip heißt, gestaltet man die Straßenräume öffentlich, dann gibt es aber keine Gärten. Und das wollte man nicht, weil natürlich die Wohnungen mit Gärten im Erdgeschoss besser zu vermarkten sind. Und was hat man jetzt gemacht, damit die Wohnungen im Erdgeschoss trotzdem abgeschirmt sind? Hat man jetzt Mauern gebaut.
Eine halbe Milliarde Euro hat die Messestadt Riem gekostet. Doch offensichtlich haben die Planer die Bedürfnisse der Bewohner vergessen. Es gibt außer den sterilen Riemarkaden keine Läden, Cafés oder Restaurants. Auch Jugendliche haben nicht viele Möglichkeiten. Wenn sie nicht im Shoppingcenter abhängen wollen, bleibt ihnen nur der Skatepark oder das städtische Jugendzentrum. Dort arbeitet Erzieher Chris.
Jugendliche sind ja nicht mehr so auf den Stadtteil fixiert, dass sie jetzt unbedingt hier bleiben müssen. Die können ja auch U-Bahn, MVV irgendwo in andere Stadtteile fahren. Ich meine, es gibt wenige Weggehmöglichkeiten, glaube ich. Das ist vielleicht ein bisschen negativ.
Chris arbeitet daran, den Jugendlichen etwas zu geben, womit sie sich identifizieren können in diesem neuen und unpersönlichen Viertel. Dazu hat er das Projekt Work for Music ins Leben gerufen. Jugendliche schreiben und produzieren Hip-Hop-Songs, die sie dann auf einem Sommerfest präsentieren. In vielen dieser Stücke verarbeiten sie das Leben in ihrem Viertel.
Ich habe jetzt leider keine Probe da zum Reinhören. Es sind auch positive Texte auch und dass sie einfach darauf aufmerksam machen, dass sie halt auch anders können und dass sie nicht nur hier das, böse gesagt, Ghetto im Osten von München sind.
Auch Chris selbst hält die Messestadt für besser als ihren Ruf, allen Problemen zum Trotz.
Wir sind am Ende unseres Rundgangs durch die Messestadt Riem angekommen. Kompakt, urban, grün. Vom schönen Park ging es zwischen den Wohnblocks hindurch an den Problemzonen des Quartiers vorbei. Jetzt, zum Abschluss der Tour, hat Bezirkspolitiker Georg Kronawitter nur noch einen Wunsch für sein Viertel.
Dass wir einfach ein Viertel haben, das nicht als Problemviertel wahrgenommen wird, dass wir also keine Verhältnisse haben, die wir aus dem Fernsehen vielleicht von französischen Banlieues kennen.
Tatsächlich ist momentan nicht ganz klar, wohin sich die Messestadt entwickelt. Noch sind nicht alle Häuser fertig, vor allem die teuren Eigentumswohnungen sind noch zu haben. Andererseits ziehen die ersten Bewohner schon wieder weg. Vielleicht ist ja gar nicht die Frage, was schiefgelaufen ist, sondern wie es weitergeht. Erzieher Chris vom Jugendzentrum rät jedenfalls zu Geduld mit dem Viertel.
Es hat keine Zeit zu wachsen, es hat keine Zeit irgendwie jetzt zu etablieren, sondern es wird einfach hingeschmissen, die Wohnungen, da habt ihr und jetzt schaut, wie ihr zurechtkommt. Es braucht einfach Zeit noch, es ist einfach ein junger Stadtteil, der noch nicht wirklich jetzt zusammengewachsen ist.
Marie allerdings will nicht mehr warten, ihr Entschluss steht fest.
Zukunft habe ich hier nicht. Also ich schaue regelmäßig in die Wohnungsanzeigen, dass ich hier schnell wegkomme.
Das Tatfunkteam unterwegs in Riem. Für Marie ist das Unternehmen Messestadt gescheitert. Ob Umziehen die richtige Lösung ist, wird sich bei ihr erst zeigen. Auch in unserem nächsten Beitrag geht es um einen Ortswechsel. You walked a thousand miles, but the chase had just begun. It has started here, 1 second ago. And if I only knew where they run, I would show you the way. And I would stay there, pretending to be you. I hope you put your heart and your soul already to please. No matter what. They do say, so don't move too slow.
The chase had just begun. No matter what for, no matter what for, no matter who's on the news, make us know.
Das war You Wanna Be So Good von Pale. Weggehen, ein Neuanfang wagen. Vielleicht wird Marie aus Riem in der Zeitung fündig und eine bezahlbare, schöne Wohnung zum Beispiel in Sendling oder Giesing finden. Also in einem Viertel, in dem es ein bisschen ruhiger zugeht. Anna hat diesen Neuanfang schon hinter sich. Dafür hat sie mit ihrer Familie tausende von Kilometern zurückgelegt. Denn Anna kommt ursprünglich aus Sibirien. Ihr altes Leben in Russland hat sie hinter sich gelassen, um es in Deutschland besser zu haben. Russland ist ein schönes Land, doch bei weitem nicht für alle. Anna ist gerade mal 7 Jahre alt, als ihre Eltern sich entschließen, aus Russland nach Deutschland zu emigrieren. In ihren Kindheitserinnerungen sieht sie ihr Heimatland anders als in diesem Lied.
Ich weiß nur, dass da alles ziemlich schäbig ausgeschaut hat. Also die ganzen Häuser waren richtig runtergekommen, außer die Villen, die dann daneben standen. Also es hat nicht so richtig gut funktioniert. Mein Vater war Busfahrer, er hat immer Geld eingebracht und da habe ich immer gedacht, boah, das ist aber viel. Und dann hat mein Vater gemeint, das ist nichts. Meine Tante hatte 2 Jobs und sie hat umgerechnet 200 Euro im Monat verdient.
Im Jahre 1995 ist damit Schluss. Die Familie lässt alles hinter sich und siedelt nach Deutschland über. Dort war für Anna erst einmal alles anders.
Ich fand das ganz toll. Wir sind dann nachts angekommen, sind erstmal so durch die Stadt gefahren, überall die Lampen und alles total schön. So etwas habe ich in Russland nie gesehen. Und die Straßen sind gerade und richtig schön betoniert und so, das fand ich super.
Doch das Leben in Deutschland ist erst einmal nicht super. In der Anfangszeit muss die Familie in einem Ausländerheim wohnen und Anna kann kein Wort Deutsch.
Ich konnte gerade mal Ja und Nein sagen, als ich nach Deutschland gekommen bin. Und da war ich erstmal in dem Moment so richtig verzweifelt und mir gedacht, nee, das werde ich nie können, so werde ich das nie lernen. Ich kann immer noch nicht perfekt Deutsch. Ich kann viele Wörter nicht. Ich habe auch öfters, muss ich irgendwie mal nachfragen, was heißt denn das? Und da wundern sich schon manche, aber ist eigentlich okay.
Um die deutsche Sprache zu lernen, verbringt Anna ein Jahr in einer Übergangsklasse. Dort bekommt sie mit anderen ausländischen Schülern intensiven Deutschunterricht. Danach wechselt sie auf die Grundschule.
Es waren alle super nett. Ich kannte die Umgangssprache nicht. Und dann kamen sie erstmal daher und ich wusste nicht, was sie meinen, wo sie mich gefragt haben, ob ich aufs Klo will. Und ich wusste nicht, was Klo heißt, weil ich nur das Wort Toilette kannte. Ja, Lehrer waren auch nett und meine Noten wurden nicht so streng bewertet.
Das ändert sich, als es um den Übertritt zum Gymnasium geht. Jetzt bekommt Anna die gleichen Noten wie alle anderen auch. Trotzdem schafft sie es aufs Gymnasium. Am Anfang hat sie es dort schwer. Doch weil sie aufmerksam und fleißig ist, nehmen die Lehrer Rücksicht.
Eigentlich war ich da genauso wie ein deutscher Schüler. Ich habe mich da genauso gefühlt wie alle anderen deutschen Schüler auch. Wenn sie keine Hilfestellungen geleistet hätten, dann wäre ich vielleicht auch irgendwie zurechtgekommen. Ich meine, ich muss sowieso alles selber machen, weil meine Eltern können mir dabei nicht helfen. Sie können kein Deutsch.
Deshalb hat Annas Familie große Probleme. Ihre Mutter hat kaum deutsche Freunde, der Vater verdient zu wenig. Die finanzielle Situation der Familie ist nach Annas Meinung nur geringfügig besser als in Russland.
Viel besser ist es nicht geworden, weil meine Eltern haben halt gedacht, hier verdient man mehr Geld, kann man mehr kaufen. Aber hier verdient man zwar mehr Geld, aber es ist auch alles viel teurer.
Auch wenn sie ihr mit der Schule nicht helfen können, lassen die Eltern Anna dennoch nicht allein.
Mein Vater ist auch total stolz drauf, aber ich soll besser sein, heißt es immer, weil eine 3 ist ja nicht so gut. Es sollten 2er und 1er sein, heißt es immer.
Heute ist Anna auf den ersten Blick eine ganz normale Schülerin mit guten Leistungen.
Ihre schlechteste Note war eine 4 im Halbjahreszeugnis der 10. Klasse, die sie jetzt aber schon wieder ausgebügelt hat. Nebenbei arbeitet Anna sogar an ihrem eigenen Roman. Mit 13 Jahren hat sie begonnen, verschiedene Geschichten zu erzählen über Jugendliche in einem fiktiven Land. Mittlerweile hat sie schon über 100 Seiten verfasst.
Ich habe immer sehr gerne so Abenteuerfilme geschaut und auch früher immer sehr gerne Bücher gelesen. Und dann sind bei mir im Kopf einfach irgendwelche Geschichten zusammengekommen, habe ich mir so Geschichten erstellt und das wollte ich dann einfach aufschreiben, weil ich wollte, dass andere Menschen daran teilhaben. Da geht es auch um ein Mädchen, das neu dazugekommen ist, anders und erstmal aufgenommen werden muss. Also das habe ich erstmal privat gemacht und dann habe ich eine Deutschlehrerin gefragt, ob sie mir da helfen kann, weil ich eben doch sehr viele Rechtschreibfehler mache und sie hat mich schon unterstützt, sie hat halt die Rechtschreibfehler verbessert. Das fand ich sehr nett.
Anna hat sich jetzt für ein Stipendium für begabte Zuwanderer beworben. Für sie ist klar, sie will ihren Weg in Deutschland machen.
Jedenfalls will ich, dass es besser wird. Familie auf jeden Fall, ich will nicht nur so Karrierefrau werden. Und ich will auf jeden Fall einen guten Job haben und genug Geld verdienen, dass es nicht so geht, wie es uns in Russland gegangen ist oder jetzt meinen Verwandten in Russland geht. Vielleicht kann ich die dann auch unterstützen. Das machen wir auch jetzt, da ich will sie noch mehr unterstützen können.
Anna hat sich schon mit 17 Jahren die Chance auf ein besseres Leben erkämpft. Denn mit Abitur hat sie hierzulande mehr Perspektiven als mit Quali- oder Realschulabschluss. Doch nicht jeder ausländische Schüler schafft das. Matthias Müller ist Vertrauenslehrer am Gymnasium Kirchheim. Zu ihm kommen oft Schüler, weil sie aufgrund ihrer sozialen Herkunft Probleme in der Schule haben. Das Team Sebastian hat sich informiert.
Herr Müller, wie sehen Sie den Zusammenhang zwischen Bildung und Schichtzugehörigkeit?
Ich glaube, dass definitiv ein Zusammenhang ist zwischen soziale Schichtung und Bildungsmöglichkeiten und Bildungserfolg der Kinder. Das ist definitiv ein sehr, sehr großes Problem, wo wir alle gefordert sind in der Schule.
Wo sehen Sie denn die Schwierigkeiten für Kinder der Unterschicht, auf höhere Schulen zu kommen?
Also ich glaube, ein großes Problem ist mal sicher das Bewusstsein für den Wert von Bildung. Der ist natürlich in diesen Schichten gar nicht so da, auch in den Familien. Und das ist natürlich dann etwas, was sich sozusagen später in der Schule dann nur verstärkt, weil man ja heute weiß, dass ganz entscheidend für den Lernerfolg das Vorwissen ist. Und eigentlich ist es dann sozusagen zwangsläufig so, dass die Kinder Frustrationserlebnisse haben, vom Selbstwertgefühl natürlich nicht aufgebaut werden, sondern eher demotiviert werden.
Was können Sie da als Lehrer direkt für so einen Schüler tun?
Also ich muss als Lehrer meine Fähigkeiten schulen und entwickeln, wie diagnostiziere ich eigentlich, was fehlt da, wo sind die Defizite? Und dann natürlich im Einzelfall, gerade wenn ich merke, dass ein Kind lernwillig ist, aber von zu Hause nicht entsprechend die Förderung erfährt, dann muss ich natürlich mir Gedanken machen, wie kann ich die Förderungen leisten? Nur ein Beispiel bei uns an der Schule. Wir haben dieses Jahr eine durchaus problematischere Klasse von der Zusammensetzung, die haben einen Rap-Song einstudiert. Mit der Musiklehrkraft, mit dem Klassleiter, den haben sie hier in der Schule mehrfach aufgeführt und wir haben wirklich das Gefühl, dass das generell die Motivation dieser Kinder für das Lernen und auch einfach ihre psychologische Situation in der Schule verbessert hat.
Können Sie da ein konkretes Beispiel von einem Schüler nennen, wo genau diese Motivationstechniken gewirkt haben und vielleicht kurz seinen Weg aufzeichnen?
Ich kann mich also sehr gut an einen Fall erinnern, eines Kindes, das sozusagen mit Migrationshintergrund und auch sozusagen schwieriger familiärer Situation, auch Geldprobleme und so weiter, das ist ein paar Jahre her, wo also eine sehr massive Mobbing-Situation dann vorgelegen ist. Ist natürlich klar, das Kind war entsprechend angezogen. Ich erinnere mich noch damals mit Korthosen zu einer Zeit, wo das absolut aus war. Immer dieselbe Kleidung, jeden Tag. Und da ist eine Situation eingetreten, da haben wir sozusagen von der Schule her eine sehr massive Konfliktinterventionskampagne gestartet, in der Klasse mit den Lehrern. Wir haben die Familie unterstützt letztendlich und die Situation sowohl der Familie als auch des Kindes hat sich dramatisch verbessert. Das sind dann, sage ich mal, oft so die kleinen Erfolgserlebnisse des Vertrauenslehrers, wenn dann eine Mutter sozusagen kommt und fast weinend sagt, Herr Müller, unsere Situation hat sich dramatisch verändert. Für das sozusagen, wo er herkommt, ist wirklich sehr, sehr viel Positives passiert.
Viele Lehrer wie Matthias Müller bemühen sich darum, die Jugendlichen zu unterstützen. Doch die Schulen allein können diese Unterstützung nicht leisten, wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Beispiel Hasenbergl. Dort wird die einzige Bücherei demnächst ihre Pforten schließen. Wer seine Freizeit mit drei Fragezeichen, Herr der Ringe und Harry Potter verbringen will, guckt dann im wahrsten Sinne des Wortes in die Röhre. Doch kürzlich hat im Hasenbergl wieder ein Buchladen aufgemacht. Tina hat ihn besucht.
Direkt gegenüber von einer Bushaltestelle, in einem Gebäudekomplex mit Supermarkt und Drogerie, liegt die Tauschbuchhandlung Bücherkiste. Eine Glasfront lässt viel Licht herein, von draußen schielen Passanten neugierig in den Verkaufsraum. Hier stapeln sich die Bücher, die Regale an den Wänden sind gut gefüllt und gleich am Eingang steht eine Kiste mit Spielzeug, auch das bereit zum Tauschen. Die Leiterin des Ladens ist Elfriede Schneider.
Also die Leute bringen Bücher, die sie schon gelesen haben, und tauschen die bei uns gegen andere Bücher ein.
Trägerin der Buchhandlung ist die Diakonie. Sie hat den Laden vor einem Jahr eröffnet, weil die Stadtbibliothek sich demnächst aus dem Viertel zurückzieht.
Ich glaube, der Laden hat sehr lange Bestand, da ja jetzt die Stadtbücherei nächstes Jahr im Januar umzieht.
Die Kunden stöbern in den Regalen, lesen in einer Sitzecke in ein interessantes Buch hinein und geben schließlich an der Kasse das Buch ab, das sie mitgebracht haben, um ein neues mitzunehmen. Wer keines seiner Bücher entbehren kann oder will, kann auch gegen eine kleine Spende Bücher kaufen. Das ist jedoch eher die Ausnahme, sodass die Kunden in den meisten Fällen kostenlos an neuen Lesestoff kommen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, in der Bücherei muss man ja Geld bezahlen, also jährlich. Und bei uns ist alles kostenlos.
Für Elfriede Schneider und ihr Team ist es wichtig, dass die Bücher nichts kosten. Sie wollen Leuten das Lesen näher bringen, die bisher eher wenig Interesse an Literatur hatten.
Also am Anfang hatte ich sehr Befürchtungen, weil hier eigentlich die Schicht nicht an so vielen Lesern vorhanden ist.
Doch diese Befürchtungen haben sich nicht bestätigt.
Wir hatten nach einigen Tagen sehr viele Stammkunden und es hat sich wirklich herumgesprochen, dass wir sehr gute Bücher am Lager haben. Und wir sind nicht nur hier in unserem Viertel bekannt, sondern auch weitaus wie Germering. Wir haben Stammkunden aus Germering, Dorfkirchen, sogar von Grünwald, die über unsere Tauschbuchbörse wirklich sehr begeistert sind und immer wieder gern zu uns kommen.
Einige Kunden kommen also sogar aus Münchens reichsten Vierteln ins Hasenbergl. Aber was ist mit den Jugendlichen aus dem direkten Umkreis?
Es kommen auch Jugendliche, die dann irgendwie für Schule jetzt eine Arbeit schreiben müssen oder ein Referat vorbereiten müssen. Die schauen natürlich zu uns rein.
Und Ihre Mitarbeiterin ergänzt?
Bei Jugendlichen ist es meistens so, sie haben sich auf ein bestimmtes Buch fixiert, kommen dann rein und sagen, haben Sie Gänsehaut, haben Sie Gruselbücher? Und die werden sehr schnell ungeduldig und gehen dann wieder, wenn wir da nicht dienen können, weil sehr aktuelle Bücher haben wir natürlich nicht alle.
Doch trotzdem ist es immer noch schwer, Jugendliche für Bücher zu begeistern. Das gilt nicht allein für sozial schwache Viertel. Das Problem zieht sich durch alle Schulen und alle Schichten. Die PISA-Studie hat das gezeigt. 4 von 10 15-Jährigen geben an, dass sie zu Hause nie freiwillig lesen. Um schon die Jüngsten für Bücher zu begeistern, lässt sich das Team des Ladens einiges einfallen.
Wir veranstalten auch ab und zu mal Lesenachmittage, aber die sind noch nicht so besucht. Bei uns hat sich jetzt auch schon ein Kindergarten wieder angemeldet, ein heilpädagogischer Kindergarten, die kommt dann mit Kindern vorbei, weil es ist einfach so wichtig, dass man Kindern heute auch nicht nur vom Fernseher hinsetzt, sondern Kindern auch wieder das Lesen nahebringt.
Im wahrsten Sinne des Wortes niederschwellig ist ein weiteres Angebot von Elfriede Schneider und ihrem Team. Draußen vor der Tür steht eine Kiste voller Bücher, die nicht für Tausch oder Verkauf gedacht sind.
Wir haben jetzt eine Aktion Bücherkiste oder Kiste. Da werden Bücher, die vielleicht schon etwas älter sind, aber doch in ihrer Vielfalt unser ganzes Lager repräsentieren sollen, kostenlos abgegeben. Jeder darf sich einige mitnehmen, ohne dass er uns jetzt zeigt, was er sich ausgesucht hat.
In dem einen Jahr, seit es den Laden gibt, hat sich die Bücherkiste kräftig entwickelt. Elfriede Schneider ist mit ihrem Angebot zu einem echten Treffpunkt geworden.
Also die Leute wollen zwar Bücher tauschen, wollen aber auch private Gespräche haben, ne, oder was bedrücken tut oder eben über Bücher nur. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, sind wir hier in dem Viertel sehr von den Leuten angenommen worden. Und es hat sich so rumgesprochen, also dass wir pro Tag circa so 70, 80 Kunden haben.
Der Buchladen im Hasenbergl. Ein kleiner Lichtblick für die Bewohner. Denn der Münchner Norden ist nicht gerade von Kulturangeboten überschwemmt. Aber nicht nur kirchliche Träger und Schulen helfen denen, die es aus eigener Kraft nicht schaffen. Auch Prominente sind da gefragt, die mit Geld und Popularität anderen unter die Arme greifen. Doch manchmal ist diese Selbstlosigkeit mehr Schein als Sein.
Ja, wissen Sie, ich bin fast jeden Tag unterwegs. Hier eine Party, dort eine Veranstaltung. Das bringt halt meinen Beruf als Schauspieler so mit sich. Ich habe ja auch erst gedacht, gehst du nach Hollywood, ne? Aber dann kam gleich die Sache mit dem Playboy. Ne? Da waren die Frauen heiß, in den Höschen, gell, sag ich Ihnen. Das waren Bunnies. Und natürlich habe ich dann auch dementsprechend verdient. Jetzt kann ich mich erst ein bisschen zurücklehnen. Ich sage nur Party, Party, Party. Ne? Ja, ja, ist aber auch viel Charity dabei, wissen Sie. Ich lege ein paar Tausende auf den Tisch und dann laufe ich da mit einem roten Teppich. Nee, ist ja für guten Zweck.
Anderen Menschen helfen. Unser Elite-Schauspieler und Nacktmodell Günni weiß, wie es läuft im Business. Bisschen roter Teppich, bisschen Bussi-Bussi und zack, wieder eine 500.000 für Menschen in Not beisammen. Das ist nicht die Welt von Schauspielerin und Kabarettistin Veronika von Quast. Seit 20 Jahren ist sie das Gesicht der Kabarettsendung Kanal Fatal im bayerischen Fernsehen und wirkt bei Fernsehfilmen mit wie Soko 3115 oder Tramitz and Friends. Sie sieht das Charity-Engagement vieler Kollegen kritisch.
Das ist auch etwas sehr Zynisches, denn jetzt, wo die Schere immer weiter auseinanderklafft, wo es die ganz Reichen und immer mehr ganz Arme gibt, sprich auch Kinder, die also kein Einkommen haben und kein Pausebrot in die Schule mitkriegen, und da wird dann, glaube ich, sehr gerne auch von Zynikern, von diesen Medienmogulen, Aktienhaien, wird dann von einer Unterschicht gesprochen.
Was mich so ein bisschen stört an dieser ganzen Charities, dass meine Kohle da immer für so, ja, wie soll ich sagen, Unterschichtler ausgegeben wird. Ich würde ja gerne mal zu so einem Ball für so bedrohte Dackelarten gehen oder für so heulende Seehunde oder so irgendwas Nettes halt. Nicht immer diese Betroffenheit. Ich muss jetzt mal meinen Personal Manager fragen, was es da so gibt.
aufgefallen, ob da genügend Fotografen da sind. Für das macht man es ja.
Veronika von Quast engagiert sich im Stillen. Sie leistet konkrete Hilfe für verschiedene Organisationen und Kinderheime.
Weil ich weiß, wie schwer das ist als alleinerziehende Mutter. Also ich weiß, wie schwierig ist es, wenn man immer arbeiten muss und wenn man ein ganzes Leben im Schweinsgalopp verbringt. Und dann habe ich mir überlegt, dass es eben auch sehr viele Kinder in Heimen gibt, wo es den Müttern noch sehr viel schlechter geht, beziehungsweise mir geht es ja gar nicht schlecht. Und es ist wahnsinnig wichtig, dass ich mich da hinstelle und auch zeige, dass mir da was am Herzen liegt, dass es den Kindern, die dann vielleicht eben keine Mütter haben, die das so leisten können wie ich oder schaffen können wie ich.
Deshalb engagiert sie sich auch für die Stiftung Kids to Life, die sich um sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche kümmert. Die Stiftung betreibt ein Gelände in Unterhaching, auf dem es einen Badesee, ein Indianerdorf, ein Baumhaus und Tiere gibt. Hier können Kinder aus Heimen herkommen, um ein wenig Abwechslung in ihrem tristen Alltag zu bekommen. Veronika von Quast ist fast jeden Tag dort.
Für mich ist es halt wichtig, dass ich mich da ein bisschen einbringen kann. Also ich mache dann da Lesungen oder backe für die mal Kuchen oder so bei irgendwelchen Sommerfesten und übernehme Patenschaften oder übernehme halt die Bescherung zu Weihnachten oder sowas. Ja, also ich glaube, das ist einfach wichtig, wenn ich vorne dran stehe, so als Galionsfigur, dass ich denke, dass vielleicht das schon auch gewisse Leute dazu animiert, sowas Ähnliches zu machen.
In dieses Engagement investiert Veronika von Quast viel Zeit. Geld will sie dafür natürlich nicht haben. Anders manche Vertreter der High Society. Sie schlagen aus diversen Charity-Veranstaltungen selbst Profit. Entweder durch vermehrtes öffentliches Interesse oder sogar, indem sie Geld für ihren Auftritt nehmen.
Ich weiß auch von Zahlen, die dann als Aufwandsentschädigung nehmen. Und ich finde das eigentlich in einer Art und Weise unseriös und auch schon wieder zynisch. Weil ich denke, wenn man so viel verdient wie die und bei irgendwelchen Konzerten auch so viel reinkommt oder wie auch immer, dass man dann einen Riesenteil für sich selber nimmt und nur ein kleiner, klitzekleiner Teil geht dann an solche Wohltätigkeitseinrichtungen. Ich finde das in einer Art und Weise unseriös, ja.
Manchmal denke ich mir, bin ich ein bisschen blöd oder was? Geht sie so um Charity-Zeug, ne? Gibt da Geld aus und außer ein paar Fotos kommt nichts bei rum. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ich weiß ja auch von einer blonden Schauspielerin, dass im Edson Down ist, die kriegt 40 Riesen pro Charity-Auftritt. Muss ich mal meinen Manager nochmal anhauen, damit da was beim nächsten Mal rausspringt, ne? Brauche auch Kohle. Naja, muss jetzt mal wieder, ne? Die Bunnies. Also dann, tschö.
Er ist schon ein saucooler Hund, der Günni. Coole Hunde sind auch die Jungs von Saint-Germain. Sie spielen Poudlézard. Thank you. aktuelle Umfrage von Pro Familia hat herausgefunden, das Risiko, schwanger zu werden, ist bei einer Hauptschülerin 5-mal so hoch wie bei einer Gymnasiastin. Die Folge: junge Mütter können oft keinen Schulabschluss machen. Soziale Herkunft, Bildung und Zukunftsperspektiven hängen also eng miteinander zusammen. Das kann Anna bestätigen. Sie ist vor nicht ganz 3 Jahren schwanger geworden, da war sie 15. Ihre Lebensgeschichte hat sie unseren Reportern Lara und Marisa erzählt.
Anna ist 18 und lebt in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in München-Mosach. Die Wände sind gelb gestrichen. Weiße Vorhänge umrahmen die Fenster. Licht durchflutet das Zimmer. Bei genauerem Hinhören findet man leises Kindergebrabbel. Ihre Tochter Lea liegt in einer weißen Wiege im Wohnzimmer. Annas Leben scheint in Ordnung zu sein. Doch das war nicht immer so. Als Anna mit 15 erfährt, dass sie schwanger ist, bricht für sie eine Welt zusammen.
Man kann sich natürlich mit 15 was anderes vorstellen, als schwanger zu werden. Und es war eine sehr harte Zeit und sehr schwierig auf alle Fälle.
Ihr Freund lässt sie sitzen, als Anna ihm eröffnet, dass sie schwanger ist. Auch Anna selbst ist geschockt.
Ja, ich war sehr, sehr wütend. Das war wirklich sehr, sehr krass. Einfach auf mich selber und einfach, ich weiß auch nicht, das war einfach so eine innere Wut. Das kann ich gar nicht beschreiben, wie das war, aber ich habe sehr viel geweint auf alle Fälle.
Ihr erster Gedanke ist, das Kind abzutreiben. Doch weil sie bereits im 4. Monat schwanger ist, geht das nicht. In Deutschland ist eine Abtreibung nur bis zum 3. Monat erlaubt. Also bleibt Anna nichts anderes übrig, als das Kind auszutragen. Zu ihren Eltern hat sie nie ein besonders gutes Verhältnis gehabt. Jetzt wird es richtig schlecht. Weil Annas Familie schon selbst am Existenzminimum lebt und die Eltern fürchten, ein weiteres Kind ernähren zu müssen, kommt es zu Hause zu Konflikten.
Anfangs standen sie noch irgendwie hinter mir, aber ja, sie haben mir eigentlich immer Vorwürfe gemacht, haben immer gesagt, du spinnst, du bist 15 Jahre alt, du hast keinen Schulabschluss, du hast gar nichts, du hast keine Lebenserfahrung. Und ich habe mich auch sehr oft mit meiner Mutter in dieser Zeit gestritten und also ich habe gar keine Unterstützung gehabt.
Als Anna mit ihrer neugeborenen Tochter Lea aus dem Krankenhaus kommt, eskaliert die Situation. Die Eltern schmeißen sie raus. Die Geschwister wenden sich ab.
Ja, das muss ich sagen, das hat mich am meisten enttäuscht. Also ich dachte natürlich, gerade von den Geschwistern kriegt man Unterstützung. Aber die wurden natürlich ganz stark auch von meinen Eltern beeinflusst und die haben dann auch den Kontakt mit mir eigentlich abgebrochen.
Anna hat Glück. Eine gute Freundin nimmt sie auf. Um sich über Wasser zu halten, jobbt sie mal hier, mal da. Zur Schule geht sie nicht mehr. Ihre Nächte sind durch Babygeschrei gestört. Für Lea tiefe Gefühle zu empfinden, ist für sie nicht einfach. Denn Anna betrachtet das Kind als Ursache ihrer Probleme. Sie kommt mit der ganzen Situation nicht zurecht.
Als 15- oder 16-Jährige versteht man das auch nicht. Da hat man einfach noch keine wirklichen Muttergefühle. Also ich hatte keine Muttergefühle und ich bin ganz oft einfach verzweifelt. Und ja, es war echt ganz schrecklich. Also.
Nach einem halben Jahr geht es aufwärts. Anna lernt im Internet ihre große Liebe kennen. Auch ihre Beziehung zu Lea verbessert sich schlagartig. Schließlich hat Anna jetzt einen Menschen, an dem sie sich festhalten kann.
Meine kleine Lea war, glaube ich, ein halbes Jahr. Ja, also da habe ich dann einfach, wie gesagt, ich habe dann einfach dieses Kind akzeptiert. Ich habe es lieben gelernt, habe dann mit meinem Freund im Oliver zusammen eine Wohnung genommen. Er ist 8 Jahre älter und hat deswegen auch ja schon festen Job und hat sich dann das leisten können und sind wir zusammengezogen.
Anna hat ihr Leben wieder im Griff. Zurzeit versucht sie, den qualifizierenden Hauptschulabschluss nachzumachen. Dazu besucht sie eine Abendschule und hofft, im Sommer fertig zu werden. Ihr Traumberuf ist Arzthelferin.
Ich hätte nie gedacht, dass ich mal für so ein kleines Mädel sorgen kann und einfach, ja, ich bin einfach selbstbewusster geworden. Ich denke über Sachen einfach mehr nach.
Zum Beispiel auch über das Verhältnis zu ihren Eltern. Anna möchte, dass Lea ihre Großeltern kennt. Deshalb hat sie wieder Kontakt zu ihren Eltern aufgenommen. Anna ist mit sich und dem Leben im Reinen. Und ihre Tochter Lea liebt sie abgöttisch.
Das ist das liebste Geschenk, was ich hatte. Deswegen kann ich wirklich jetzt nur noch sagen, dass ich super glücklich bin. Und ob ich jetzt mit 20 Mutter gewesen wäre oder 25, ich denke mir, von den Muttergefühlen ändert das einfach nichts. Also ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich sie habe.
Leider geht es nicht immer so glimpflich aus. Es gibt genügend Jugendliche, die keine Zukunftsperspektiven haben. Obwohl schon einiges passiert ist, muss noch vieles getan werden, damit Annas Tochter mal einen guten Schulabschluss macht, damit Marie sich auch in Riem wohlfühlt und damit in Zukunft keine Kinder mehr das Schicksal von Kevin teilen müssen. Das war eine Sendung des Grundkurses Tatfunk am Gymnasium Kirchheim zu Gast im Störfunk auf M94.5. Ihr Mann am Mikro, Robert Bernd. Sag auf Wiedersehen. We'll be right back.